NDR 2 Spezial, das Thema mit Julia Faltermeier. Europa wählt.
Es ist Endspurt. Am Sonntag wählen wir hier in Deutschland ein neues EU-Parlament. Was bei diesem Mal anders ist und warum viele eher angespannt auf diese Wahl schauen, darüber sprechen wir jetzt im NDR 2 Spezial. Und wir klären gleich erstmal die harten Fakten. Wie viele Leute wählen in Europa? Wie viele Stimmen hat jeder? Und wie kommt eine Partei ins Parlament? Ich bin Julia Faltermeier und freue mich, dass ihr dabei seid. Am Sonntag ist es soweit. Wir wählen ein neues EU-Parlament und beeinflussen damit ja auch maßgeblich, wer in Zukunft über die wichtigen Themen in Europa und in der Welt für uns mitentscheidet. Bevor wir da jetzt aber tiefer in die Thematik einsteigen, gibt uns meine Kollegin Anouk Scholain erstmal einen Überblick. Was passiert eigentlich bei der Europawahl? Achtung, es sind viele Zahlen, aber da müssen wir jetzt einmal gemeinsam durch.
350 Millionen Europäerinnen und Europäer sind wahlberechtigt. Die wählen die 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments. Das sind 15 mehr als bei der Wahl vor 5 Jahren. Die Zahl ist erhöht worden, weil inzwischen in einigen EU-Ländern mehr Menschen leben. In Deutschland können rund 66 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben und 5 Millionen von ihnen zum allerersten Mal. Die sogenannten Erstwählerinnen oder Erstwähler. Bei der letzten Europawahl durfte ab 18 Jahren gewählt werden, jetzt ab 16. Wichtig, jeder Wahlberechtigte hat nur eine einzige Stimme. Kandidaten werden nicht direkt gewählt, sondern Parteien. Die Parteien machen aber natürlich klar, wer für sie ins Rennen geht. In allen 27 EU-Mitgliedstaaten gilt das sogenannte Verhältniswahlsystem. Heißt, je mehr Stimmen eine Partei bekommt, umso mehr Abgeordnete kann sie ins Europaparlament schicken.
So, damit sind wir jetzt alle auf demselben Stand und eine, die sich mit der Europawahl und der EU richtig gut auskennt, ist meine Kollegin Katrin Schmidt. Sie ist ARD-Korrespondentin in Brüssel und hostet den ARD-Europa-Podcast.eu. Katrin, wenn ich jetzt am Sonntag ins Wahllokal gestiefelt bin und mein Kreuz gemacht habe, was passiert denn dann mit meiner Stimme?
Na gut, die wird gezählt natürlich, also wie potenziell alle anderen 370 Millionen Stimmen der wahlberechtigten Europäerinnen und Europäer auch. Also so viele sind wahlberechtigt, wir müssen es ja immer bewusst machen. Das ist die zweitgrößte demokratische Wahl der Welt, also nach der Wahl zum indischen Parlament. Ich meine, ich weiß vielleicht, worauf du hinaus willst. Bringt das überhaupt was, ne? Meine Stimme? Aber ich kann an der Stelle immer nur sagen, natürlich, es klingt wie eine Floskel, aber jede Stimme zählt. Und die Frage, wie das künftige Europaparlament zusammengesetzt ist, wird natürlich wesentlich darüber entscheiden, welche Themen wir in den nächsten 5 Jahren hier nach vorne stellen. Insofern gibt es da keinen Grund zu zweifeln, ob die Stimme irgendwie wertvoll ist oder nicht.
Wann wird denn wo überhaupt ausgezählt?
Also das ist ein Stück weit unterschiedlich. Die Ersten haben heute angefangen zu wählen. Das sind die Niederländer. Dann am Freitag kommen die Tschechen dazu. Irland wählt ein bisschen früher. Also will sagen, jedes Land der 27 Mitgliedstaaten wählt ein Stück weit nach den eigenen Gepflogenheiten. Also auch mit der Frage, ist das eher an einem Wochentag oder eher an einem Wochenende? Die meisten aber wählen dann doch am Wochenende. Manche fangen schon Samstag an und lassen Samstag und Sonntag wählen. Andere, wie bei uns in Deutschland, wählen nur Sonntag und die Wahllokale haben auch unterschiedlich lange auf. Also das ist auch ein bunter Mix, so wie die EU selbst.
Okay, und jetzt habe ich gewählt, jetzt haben auch alle anderen Länder gewählt. Wie kommen denn dann die Ergebnisse nach Brüssel und wer schaut dann da wiederum nochmal drauf?
Ja, also da muss man sich jetzt kein Prüfsystem nochmal vorstellen, sondern wir haben ja 27 demokratisch verfasste Länder, die eben nach ihren nationalen Regeln ein Stück weit wählen und dann eben auch, sobald sie können, sprich nach Schließung der Wahllokale, die Ergebnisse oder die ersten vorläufigen Ergebnisse nach Brüssel melden. Das Ganze wird natürlich, so wie wir es auch bei nationalen Wahlen, bei Bundestagswahlen kennen, immer nochmal abgedatet, wenn die letzten Stimmen auch ausgezählt sind. Und dann wird in Brüssel also so ein schöner, hier sagen wir immer, Camembert gebaut, ne? Also so ein schöner Kreis, wo dann anteilig sich das ein Stück weit verschiebt und man dann ab, sag ich mal, Sonntag, die erste Prognose ist so für 7:45 angekündigt, eine erste Idee bekommt, wie sich so ein Parlament dann zusammensetzen würde, so ein neues. Die ersten vorläufigen Endergebnisse gibt es dann erst recht spät, nämlich 7:45, weil die Italiener, die lassen am längsten wählen, da machen die Wahllokale erst um 23 Uhr zu am Sonntag.
Sagt Katrin Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin aus Brüssel. Und wir sprechen gleich darüber, was bei dieser Wahl jetzt eigentlich ganz besonders neu ist. Noch dreimal schlafen und dann ist es soweit. Wir wählen ein neues EU-Parlament. Und das Besondere an dieser Wahl, zum ersten Mal dürfen auch junge Menschen ab 16 ihre Stimme abgeben. Unsere ARD-Korrespondentin aus Brüssel, Katrin Schmidt, und ich, wir haben zusammen mal reingehört, welche EU-Themen junge Menschen eigentlich beschäftigen.
Bei uns geht es eher so um die regionalen Wahlen, muss ich wirklich sagen. Und ich interessiere mich jetzt auch mehr für die regionalen Sachen, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr die Meinung hat, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr mit einbringen kann. Und Europa ist immer schwierig so zu umfassen und für viele auch nicht so greifbar, dass man da jetzt so großes Interesse hat.
Wir haben das Europäische Parlament und ja, all diese anderen Institutionen, ja, die Gesetze herausbringen, ja, die unser Leben ja schon sehr stark beeinflussen. Ich glaube, das beste Beispiel ist eigentlich hier bei Wasserflaschen, da ist ja dieser Plastikdeckel oben dran. Und jetzt muss es ja so sein, dass der dran geschweißt sein muss. Und das ist ja auch ein Gesetz, was man auch im Alltag, ja, wiederfindet.
Der junge Mann ganz am Anfang, der sagt, die EU ist für ihn nicht so greifbar. Wie siehst du das? Wo ist die EU für uns irgendwie alle spürbar? Wir haben ja gerade schon das Beispiel mit den Plastikdeckeln gehört. Hast du da noch andere Beispiele?
Ja, also so ein Plastikdeckel ist ja total greifbar, ne? Aber insgesamt würde ich sagen, die EU steckt in so viel mehr. Also eins der beliebtesten Beispiele ist ja zum Beispiel das berühmte Ladekabel. Ne? Wir wissen, die EU ist ja den Tech-Konzernen, allen voran Apple, jetzt ewig auf den Füßen gestanden und hat ihnen jetzt wirklich die Regel aufgegeben. Ab Ende des Jahres müssen alle Geräte wie Smartphones, Tablets oder Digitalkameras, die müssen einen USB-C-Eingang haben. Also am Ende gibt es ein einheitliches Ladekabel. Klingt ein bisschen klein. Ich mache noch ein paar größere Fässer auf.
Gerne.
Also das europaweite Ende der Roaming-Gebühr. Ne? Also ich erinnere mich kaum noch, wie teuer Telefonieren und Surfen mal werden konnte, bevor das kam. Das ist natürlich auch ein totales Gewinnerthema in der EU. Und es ist auch immer ganz nett, wenn man so schaut auf die Länder, die als Beitrittskandidaten dastehen. Wenn man da jetzt sagt, was wären dann vielleicht erste Schritte, um sie näher schon an die EU zu binden, bevor das wirklich komplett was wird mit der Mitgliedschaft, sind das häufig so Sachen wie, sie ins Roaming-Netz schon mal aufzunehmen. Und dann natürlich noch viel größer der Euro. Ja, wir nehmen das als selbstverständlich hin. Oder auch noch größer der Schengen-Raum, also das entspannte Reisen über die ja kaum noch sichtbaren Grenzen innerhalb Europas. Das alles beeinflusst unser Leben natürlich enorm.
Die EU steckt also in ganz vielem, was wir auch direkt in unserem Alltag merken. Wie ist das aber umgekehrt? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Andreas Klee von der Uni Bremen gesprochen und ihn gefragt, wie wichtig sind denn junge Menschen für diese Wahl?
Ja, die jungen Menschen sind immer wichtig bei allen Wahlen. Die jungen Menschen sind die Zukunft unserer Gesellschaft und deshalb ist es besonders wichtig, dass von ihnen ein Zeichen ausgeht. Und vor allem sind es viele Zukunftsthemen, die gerade bei dieser Wahl verhandelt werden. Neben dem Ladekabel so Themen wie Frieden und Sicherheit in Europa, Migrationspolitik, Klimapolitik ganz wichtig. Und das sind die Themen, die die jungen Menschen ganz besonders angehen.
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, junge Menschen haben eigentlich überwiegend ein positives Bild von der EU. Trotzdem will laut Studie aber nur knapp mehr als die Hälfte ihre Stimme bei der Wahl am Sonntag auch wirklich abgeben. Wie sehr kann man die motivieren zu wählen?
Ja, das kann man immer wieder versuchen und man kann die Wichtigkeit von Wahlen deutlich machen und sichtbar machen und das wird vielerorts auch getan. Aber letztendlich ist es ja so ein gesellschaftlicher Trend, in dem wir immer noch drin sind, dass sich tendenziell weniger Menschen für Politik interessieren. Die Wahlbeteiligungen sind schwankend in den letzten Jahren, aber tendenziell wird es eher weniger. Und die Europawahl hat es da traditionell schon immer besonders schwer, weil es einfach schwierig ist, deutlich zu machen, wo denn der unmittelbare Zusammenhang zum Lebensalltag besteht.
Wie sehr müssen sich Politikerinnen und Politiker denn da auch bewegen, um ihre Themen bei den jungen Menschen überhaupt zu platzieren?
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema und wir beschäftigen uns viel damit. Man muss vielleicht wirklich auch mal zur Ehrenrettung der PolitikerInnen sagen, die bewegen sich eine ganze Menge. Also es wird viel getan und viel Gehirnschmalz auch da reingesteckt, wie man Politik auch so vermitteln kann, dass es nicht zu komplex, nicht zu kompliziert ist, dass man auch Medien nutzt, die bei jungen Menschen ja in der zur Tagesordnung dazugehören. Da passiert eine ganze Menge. Aber es ist einfach so, dass es schwierige Themen sind und auch schwierige Themen bleiben. bleiben und eine gewisse Distanz zwischen politischen Entscheidungen und Menschen, gerade jüngeren Menschen, auch einfach da ist. Und das ist etwas, was wir als gesamte Gesellschaft immer wieder thematisieren müssen. Da ist es wichtig, dass in Schule, dass in Familien, dass in allen anderen sozialen Gruppen immer wieder darüber gesprochen wird und auch vielleicht so eine gewisse Sogwirkung dann entsteht, dass das ein, ich sage jetzt mal das unschöne Wort, Event ist, wo man hingeht und wo man einfach mitmachen sollte zum Wohle von uns allen.
Andreas Klever, das Politikwissenschaftler an der Uni Bremen. Der Plan für Sonntag ist bei ganz vielen klar. Erstmal schön ausschlafen, dann Sonntagsfrühstück und dann ab ins Wahllokal, denn es ist Europawahl. Zum ersten Mal dürfen auch die 16- und 17-Jährigen wählen. Die Mehrheit von ihnen scheint von der EU auch ein positives Bild zu haben. Das sagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Trotzdem will am Sonntag aber laut Studie nur ein bisschen mehr als die Hälfte von ihnen auch wirklich wählen gehen. Katrin Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin aus Brüssel. Wie sehr geht die EU denn überhaupt aktuell auf die Bedürfnisse junger Menschen ein?
Also ich finde, das tut sie schon sehr. Also man kann sich das vielleicht an ein paar Beispielen bewusst machen. Die EU hat ja inzwischen ein sehr scharfes Auge darauf, was die großen Tech-Konzerne so treiben, also Amazon, Google, Meta und so weiter. Da sagt die EU ihnen ja, hey, was offline gilt in Europa, das muss auch online gelten. Ihr habt Spielregeln, ihr müsst euch dran halten. Das heißt zum Beispiel, sie müssen den Jugendschutz beachten, sie dürfen Jugendliche nicht gefährden mit immer extremeren Inhalten, die dann vom Algorithmus gehalten werden, womit die Plattformen ja auch Geld machen. Sie müssen sich darum kümmern, dass Hass und Hetze besser eingedämmt wird und vieles mehr. Und vielleicht gucken wir noch auf ein anderes Spielfeld, künstliche Intelligenz. Da ist ja auch Europa der erste Kontinent, der ein Regelwerk dafür hat. Wenn wir davon ausgehen, wir sind viel im Netz unterwegs, dann sorgt die EU dafür, dass da nicht mehr alles verschwimmen darf zwischen Fakes und echten Infos. Also da geht es vor allem um diese Deepfakes, wo ja künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um wirklich Menschen auch in die Irre zu führen. Da muss künftig ein Kennzeichen drauf sein, dass ich das weiß, dass das nicht echt ist. Mhm.
Du hast jetzt schon viele Themen genannt. Im Gespräch mit den jungen Menschen ist aber auch dieses Thema aufgetaucht.
Rassismus und Homophobie und auch Transphobie ist ja ein großes Thema, weil auch gerade das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland ein großes Thema war. Also das ist mir wichtig, dass man sich da gut drum kümmert. Aber da ist die EU eigentlich auf einem recht guten Pfad.
Siehst du das auch so? Wie ist das Europaparlament denn da aktuell aufgestellt?
Also ich finde, der junge Mann hat recht. In puncto Diversität hat das EU-Parlament schon einiges zu bieten. Und natürlich, klar, liegt es auch irgendwo in der DNA. Also wir haben 27 Mitgliedstaaten, die bringen natürlich auch unterschiedlichen kulturellen Background mit, sprachliche Vielfalt. Das Europaparlament arbeitet in 24 Amtssprachen. Aktuell liegt der Anteil weiblicher Abgeordneter bei rund 40%. Klar, es gibt andere Diversitätskriterien, da schlüsselt das die Website noch nicht so auf. Aber auch wenn wir das Alter anschauen, also es gibt wirklich sehr junge Abgeordnete, die noch in ihren 20ern sind, bis hin zu wirklich erfahrenen Politikerinnen und Politikern, die schon in ihren 70ern sind. Also da ist schon ein breites Spektrum da. Klar, geht immer noch mehr.
Alter ist ein gutes Stichwort. Inwiefern unterscheidet sich das denn bei den Inhalten, die eben jeweils die jüngere oder die ältere Generation der Wählerinnen und Wähler interessieren? Welche Themen beschäftigen hier wen? Andreas Klee, Politikwissenschaftler von der Uni Bremen.
Ja, es ist schon so, dass je jünger die Menschen sind, sie sich umso mehr mit Zukunftsthemen auseinandersetzen. Das liegt ja auch auf der Hand. Also dieses Thema Klima, Klimawandel, entsprechend dann Klima-Umweltpolitik als Politikfeld ist ein ganz wichtiges Thema für junge Menschen. Migration, Zuwanderung, das sind Themen, die wichtig sind. Auch dieses Thema Freizügigkeit, das eigene Leben auch in einem friedlichen Europa gestalten zu können. Wir haben durch den Eindruck des russischen Überfallskriegs auf die Ukraine eine völlig andere Wahrnehmung von Sicherheit, das sind Dinge, die auch Ängste auslösen und das interessiert junge Menschen, interessiert aber auch, das muss man sagen, häufig auch eine gewisse Gruppe von jungen Menschen. Also das Wahlalter mit 16 ist eine tolle Sache und ist aus meiner Sicht absolut richtig, aber wir stellen auch immer wieder fest, dass es 16-Jährige sind, die über tendenziell höhere Bildungszertifikate auf dem Weg zum Abitur sind. Also es ist eine bestimmte Gruppe, die auch vermehrt wählen geht, was dann auch wieder zu einer gewissen Ungleichheit sorgen kann, weil die jungen Menschen, die ohnehin schon über ihre Familien viel gehört werden, zum Beispiel dann auch in dieser Wahl wieder überrepräsentiert sind. Also wählen ab 16, dass Jugendliche sich begeistern, ist eine wichtige Sache, aber es wäre schön, wenn es möglich alle wären.
Sie haben gerade schon das Thema Ängste angesprochen. Können Sie das weiter ausführen? Was sind denn deren Sorgen?
Ja, die Sorgen sind ganz pauschal, dass man in eine unsichere Zukunft steuert. Oder man hat nicht mehr diese Vorstellung davon, dass man als nachwachsende Generation das eigene Leben vielleicht besser gestalten kann als das der Eltern oder Großeltern. Das war für die Bundesrepublik gesprochen, jetzt nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs eigentlich das große Narrativ, was immer da war. Uns wird es mal besser gehen als euch davor. Und wir können uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass den Lebensstandard, den wir in den letzten 20, 30 Jahren hatten, für die Allgemeinheit gesprochen, individuell sieht es natürlich immer auch nochmal anders aus, aber das wird so nicht mehr zu halten sein. Und das ist etwas, was junge Menschen beschäftigt, was Ältere auch beschäftigen sollte, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man 50, 60, 70 Jahre alt ist und dann vielleicht sagt, ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber die Jahre kriege ich noch um. Mich wird es noch aushalten oder ich stehe am Anfang meines Lebens und steuere auf eine sehr ungewisse Zukunft zu. Und das löst Ängste aus, das ist ganz klar.
Und auch etwas anderes sorgt für eine angespannte Stimmung. Stichwort Rechtsruck. Da hat sich ja in den vergangenen Monaten einiges getan. Was das für die Europawahl bedeutet, darüber sprechen wir gleich.
NDR 2 Spezial, das Thema Europa wählt.
Wir stehen kurz vor der Europawahl und die Stimmung ist echt etwas angespannt. Viele erwarten bei dieser Wahl einen deutlichen Rechtsruck. Das sagt auch die Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Das haben wir auch schon bei den Wahlen auf Länderebene in Europa gesehen. Und auch Katrin Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin in Brüssel, rechnet damit.
Also das kann man aktuell nicht anders einschätzen, wenn man sich einfach wirklich die Zahlen und die Prognosen anguckt aus den einzelnen Ländern und das dann mal zusammensetzt. Also wir werden einen höheren Stimmenanteil rechts der Mitte vermutlich sehen. Alles andere wäre jetzt eine große Überraschung. Aber die zweite Frage ist dann entscheidend. Also wird es den Parteien, die da Zuwächse bekommen, gelingen, sich zu organisieren? Das ist ihnen nämlich bislang schlechter gelungen. Also radikale Parteien sind auch nicht unbedingt dafür bekannt, große Kompromisse zu machen. Also sie streiten auch sehr, sehr viel untereinander. Letztes Beispiel war ja, dass die AfD aus ihrer ganz rechten Fraktion geflogen ist und die Französin Marine Le Pen, einer der Topfiguren im Rassemblement National, mit denen nichts mehr zu tun haben möchte. Also das ist ein kleiner Vorgeschmack über auch die Zwiste, die dort ausgetragen werden. Insofern Rechtsruck ja. Welche Konsequenz das haben wird, das bleibt echt abzuwarten.
Die Konsequenzen bleiben abzuwarten. Wie es aber überhaupt dazu kommt, darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Andreas Klee von der Uni Bremen gesprochen. Wie ist denn dieser Stimmungswechsel in Richtung rechts zu erklären?
Das ist einer der schwierigsten Fragen, mit denen wir uns in den letzten Jahren auch beschäftigen. Also die ersten Ansätze, die man so hatte, dass es eine bestimmte Bevölkerungsschicht ist zum Beispiel, die diese Parteien wählen, das hat sich relativ schnell verworfen. Die rechte Parteien werden in allen Bevölkerungsschichten von jung und alt, von Männern und Frauen gewählt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist tatsächlich so, dass die Frage der Entwicklung unserer Gesellschaft viele Menschen vor große Herausforderungen stellt. Sie fühlen sich in ihrem bisherigen Lebensstil bedroht. Sie denken, sie können nicht mehr so weitermachen. Es läuft alles auf Veränderungen hinaus in Bezug auf Mobilität, auf unsere Energiebenutzung, wie wir unsere Häuser bauen und so weiter und so fort. Also große Umbrüche stehen uns bevor und das bringt Menschen dazu, ja, vielleicht tendenziell ein bisschen zu versuchen, Dinge aufzuhalten, eher wieder nach hinten zu gucken. Und das spielt den rechten Parteien in die Karten, die ja eigentlich gar keine Zukunftsbilder entwerfen für unsere Gesellschaft, sondern die Kernaussage immer wieder ist, wir wollen zurück in die Geschichte reisen auf irgendeinen Punkt X, wo die Welt noch gut und gut sortiert war, was natürlich völliger Quatsch ist. Mhm. Aber dieses Narrativ verfängt sich dann und führt dazu, dass manche Menschen sagen, okay, ich glaube das, dass das irgendwie möglich ist und ich wähle die.
Und sind das, also kann man da eine Gewichtung vornehmen? Sind das eher Jüngere oder Ältere, die sich einen solchen Kurs wünschen?
Ja, ich würde tatsächlich gar keine Gewichtung vornehmen wollen, weil es sich immer wieder zeigt, also es gibt verschiedene politikwissenschaftliche und soziologische Studien, dass es wirklich quer durch die Bevölkerung geht, durch die Gesellschaft geht. Man könnte vielleicht, wenn man es wollte, sagen, dass es tendenziell ein bisschen mehr in Richtung der älteren Bevölkerungsgruppe geht, die dazu neigen, die rechte Parteien zu wählen. Aber das soll kein Grund sein, uns in irgendeiner Form auszuruhen darauf, sondern es sind alle und es müssen alle von uns adressiert werden und ja gesagt bekommen aus meiner Sicht, dass das nicht der richtige Weg sein kann.
Und auf inhaltlicher Ebene, bei welchen Themen wird das am deutlichsten zu spüren sein?
Ja, das große Konfliktfeld im Moment diesbezüglich ist das Thema Zuwanderung, Migration. Da gibt es völlig andere Ideen. Das ist ja auch einer der Gründe, wo die rechten Fraktionen, die rechten Parteien sich zerstritten haben, die Art und Weise, wie man mit Zuwanderung umgeht, ob es einen Verteilungsschlüssel geben soll. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die AfD so viel Probleme bekommen hat innerhalb ihrer Fraktion im Europaparlament, weil die plötzlich auf die Idee kam, Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie wieder auszuweisen in andere Länder. Das ist ein großes Thema und es ist auch eine große Herausforderung für die europäische Gesellschaft, mit der Entwicklung umzugehen, weil das ist etwas, was ein absoluter Zukunftstrend ist. Es werden noch mehr Menschen hierher kommen und damit müssen wir einen Weg finden, als Gesellschaft umzugehen.
Ja, und über den Umgang im EU-Parlament, darüber sprechen wir hier gleich im NDR2-Spezial. Das NDR2-Spezial zur Europawahl am Donnerstagabend. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Parteien am rechten Rand klare Erfolge einfahren werden. Aber innerhalb der Fraktion gibt's auch Streit und zwischen den Parteien sowieso. Frage an unsere Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt. Wie sehr schwächt das vielleicht auch so ein Bündnis?
Ja, ich werde so oft gefragt, ach, gibt's wieder Streit in der EU? Und das ist natürlich auch eine gerne Legende, die man sich so erzählt. Man muss mal so sagen, 27 EU-Staaten kommen da zusammen und jeder Kompromiss ist ein hartes Stück Arbeit. Und man muss sich fragen, wie könnte es anders sein? Weil jeder kommt mit einer nationalen Agenda auch irgendwo hierher. Und EU-Parlament und auch EU-Kommission wurden quasi dafür erfunden, eine große Kompromissmaschine zu sein, ne? Und das klappt auch. Häufig hat das Erfolg und nur so kommt man eben in Europa weiter. Das führt dann oft dazu, dass es auch einen Tacken dauert. Aber ich frage mich, wie es anders laufen sollte.
Um Kompromisse finden zu können, braucht es aber natürlich auch, wie in jedem Streit, wieder ein Aufeinanderzugehen. Und das funktioniert im EU-Parlament aktuell nicht immer so richtig gut, sagt Andreas Klee, Politikwissenschaftler von der Uni Bremen.
Natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad normal und es ist sogar das Wesen, wenn man so will, der Demokratie, dass es zu Streit kommt, zu Uneinigkeiten, die aber dann konstruktiv ausgetragen werden. Aber aus meiner Sicht, wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, zum Beispiel mit einem AfD-Spitzenkandidaten, der eigentlich gar keiner mehr sein darf, den man einfach nicht mehr vom Wahlzettel runterbekommt und er deshalb als Person nur noch auftaucht mit den verbundenen Interviewaussagen in der italienischen Zeitung, das sind schon massive ideologische Konflikte auch und auch die Unterschiede hinsichtlich der Ideen, wie man mit Zuwanderung, Migration umgeht, das sind keine Dinge, die ich jetzt als normalen Fraktionskonflikt oder Uneinigkeiten abklären würde, sondern das sind wirklich massive Auseinandersetzungen, die auch das öffentliche Ansehen der jeweiligen Parteien prägen und die man auf gar keinen Fall in so einer politischen Hinterbühne irgendwie klären kann und dann nach außen wieder gemeinsam stark auftreten kann. Das ist ein intensives Machtgerangel, was nicht mehr konstruktiv ist im Sinne von Konfliktaustragen in einem demokratischen Parlament.
Jetzt haben wir viel über den Ist-Zustand gesprochen. Lassen Sie uns abschließend mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sieht das Europa der Zukunft aus?
Ja, das Europa der Zukunft muss sich aus meiner Sicht neu politisch sortieren. Wir haben viele Jahrzehnte davon profitiert, dass wir eine Wirtschaftsunion erschaffen haben, die für unser aller Wohlstand einen großen Beitrag geleistet hat, wirtschaftlicher Aufschwung. Jetzt geht es aber darum, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Also Migration, Zuwanderung, Klima, Krieg, Frieden, das sind alles Themen, denen man auch mit einer gewissen Haltung, mit einer demokratischen Haltung auch begegnen muss. Und da hat man, glaube ich, in den letzten Jahren einiges vernachlässigt. Und wenn man dachte, wirtschaftlicher Wohlstand sorgt schon für den Rest und das andere kommt automatisch. Und da kommt einiges auf uns zu und da sollten wir alle versuchen mitzuhelfen und wenn es auch nur bedeutet, am 9. Juni wählen zu gehen.
Sagt der Politikwissenschaftler Andreas Klee von der Uni Bremen. Das war das NDR2-Spezial zur Europawahl. Ich bin Julia Faltermeier. Noch einen schönen Donnerstagabend.